Wichtiges. Und ich möchte auch heute Morgen ein Wort bringen über die Bedeutung der Gemeinde. Wir werden ja auch am Nachmittag haben wir unsere Mitgliederversammlung treffen. Diejenigen, die Mitglieder sind, werden auch die Möglichkeit haben, heute Morgen auch neue aufzunehmen. Aber ich möchte gleich zu Beginn, möchte ich aus dem Wort euch einfach zeigen, in unserer heutigen Zeit, wo wir auch seit dem 7. Oktober wieder in eine völlig neue Ära hineingetreten sind. Es kommt so immer wieder so wie ein Schub, welches über die Welt kommt, dass wir erkennen die Bedeutung der Gemeinde und wie Jesus uns berufen hat, in der heutigen Zeit einen Unterschied auszumachen. Die Endzeituhr, die tickt, und sie ist gerade um ein paar Minuten gerade vorgeschoben worden seit diesem Herbst. Und ich möchte beginnen in Matthäus und Kapitel 16 und ab Vers 15 zu lesen. Matthäus 16. Und Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und er sagt, ihr aber für wen haltet ihr mich? Das ist natürlich überhaupt die große Frage, die es gibt in der Welt. Ja. Wer ist dieser Jesus tatsächlich? Weil er wird ja akzeptiert von jeder Religion, den es überhaupt gibt. Die einen als guten Lehrer, die anderen eben als ein Prophet. Und wir natürlich als derjenige, der als Sohn Gottes kam, um sein Leben für uns zu geben. Es heißt, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. In anderen Worten, Jesus bestätigt das, dass das stimmt. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Er macht hier so ein Spiel mit Worten. Im Griechischen ist das Wort Petrus, das heißt ein kleiner Stein. Und dann benutzt er das Wort Felsen, das heißt eben etwas Mächtiges, etwas Unbewegliches. Ja. Und er sagt, Petrus, ja, du bist wohl ein kleiner Stein, aber auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Nicht auf Petrus natürlich, Lob und Dank nicht, sondern auf den Felsen der Aussage, dass Petrus gemacht hat, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf diese Aussage. Und wer diese Aussage auch macht, die Pforten der Hölle werden dich nicht überwinden können. Die Pforten der Hölle heißt es, dass der Hölle, die Pforten sind zu für dich. Da gehst du nicht hinein in die Abgeschiedenheit, das Ausgeschlossenseins und der Verdammnis, sondern du gehörst zur Familie Gottes. Und an wen gilt diese Einladung? An jedem einzelnen Menschen. Deswegen kam Jesus und gab sein Leben für uns als Erlösung. Er hat den Preis bezahlt für alle unsere Schuld Gott gegenüber, damit wir seine Gerechtigkeit geschenkt bekommen können. Er sagte, die Pforten der Hölle oder die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Aber er sagt hier, ich will meine Gemeinde bauen. Was, womit ist Jesus heutzutage beschäftigt? Gemeinde bauen. Was heißt Gemeinde? Gemeinde ist auch ein Wort aus zwei griechischen Wörtern, die zusammengesetzt sind. Das heißt, kommt vom Wort ekkaleo. Ek heißt heraus. Kaleo heißt rufen, ein Ruf. In anderen Worten, die Gemeinde ist eine Versammlung, welches Gott einberuft oder Jesus einberuft. Und zwar all diejenigen, die hören, ja, die Stimme, wo es heißt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Er beruft die Gemeinde heutzutage. Was baut er? Er baut Gemeinde. Er baut Versammlung. Er baut das, was wir auch heute Morgen hier unter uns haben. Kolosser 1, Vers 13 und 14 hat er nämlich hier gesagt, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Bist du nicht froh? Amen. Und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Er hat uns erlöst oder freigekauft. Er hat den Preis bezahlt, das auf unserem Kopf lag. Die Rechnungen, die Schuld, die wir nicht bezahlen konnten. Und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aber es gibt immer noch diese Herrschaft der Finsternis in der Welt, in der wir heute sind. Und das ist die Berufung, die wir als Gemeinde haben, wie Jesus auch sagte. Er ist das Licht der Welt, aber er hat uns das Licht gegeben, damit wir in dieser Finsternis scheinen sollen. Die Gemeinde ist der Plan Gottes für diesen Tag, in dem wir leben. Das dürfen wir nicht aus den Augen lassen, weil alles kommt nämlich auf einen Höhepunkt hin, wo dann Jesus Christus, wie er sagte, auch zurückkehren wird. Paulus, als er im Gefängnis war in Rom und wartete auf seinen Termin vor dem Kaiser, sagte in Epheser Kapitel 6 und Vers 10, als er dort in seiner Hausarrest saß, 2 Jahre lang in diesem Hausarrest, täglich bewacht von römischen Soldaten. Er sagt hier in dem Brief, den er schrieb da an die Gemeinde in Ephesus: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Der Teufel spielt nicht fair. Er spielt listig, hinterlistig. Und er sagt, wir haben eine Waffenrüstung. Und ich kann mir ja vorstellen, wie Paulus in seinem Gefängnis, also in seinem Hausarrest da saß. Und da sah er natürlich gerade einen römischen Soldaten. Und er schaut ihn so an und überlegt, wie kann ich so beschreiben, wie dieser Kampf aussieht. Und er schaut den Soldaten an und sagt, nicht schlecht. Stell dich ein bisschen darüber. Ja, posiere ein bisschen, heb das Schwert so. Okay, sehr gut. Ja, und dann gibt er die Waffenrüstung, oder? Und beschreibt sie, ja, wie wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen sollen, das Schild des Glaubens nehmen. Und all die verschiedenen Teile des römischen Soldaten nimmt er als Beispiel, was unsere Waffenrüstung, das uns geschenkt ist. Warum? Denn er sagt hier in Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir haben einen Kampf gegen finstere Mächte, gegen eine Finsternis. Das ist das, was man nicht mit den Augen direkt gerade sehen kann, aber sie ist sehr real. Eine geistliche Welt, dass diese natürliche Welt eigentlich obsiegen möchte, befehlen möchte und Boshaftes in diese Welt bringen möchte, genauso wie Gott möchte, durch uns und durch die Engel Gottes, die am Wirken sind, Gutes in diese Welt bringen. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, welches stattfindet. Wir sehen diesen Kampf auch ein bisschen bildlich beschrieben im Alten Testament, als Daniel in Babylon, in der Gefangenschaft dort, wo das Volk Israel geführt worden ist, während 70 Jahren in Gefangenschaft von den Babyloniern. Und Daniel las in dem Propheten Jeremia und er sah da, stand, dass sie 70 Jahre dort verbringen werden. Und er schaut auf den Kalender und sah, die 70 Jahre sind ja fast vorbei, aber es sieht nach überhaupt keine Veränderung aus. Und er fing an zu beten, Gott zu suchen, ja, wie das zustande kommen wird. Wir alle wissen dann, wie es dann auch nachher kam, dass die Babylonier dann besiegt worden sind von den Persern. Und wie der persische König Kyros eine Offenbarung Gottes bekommen hat an einem Tag, wo Gott ihm gesagt hat, lass die Juden wieder ziehen nach Israel, um den Tempel wieder zu bauen. Und so gab es den Auftrag, ja, dass sie es tun konnten. Aber Daniel hat es noch gar nicht gesehen, wie es dazu kommen könnte. Und dachte, wie wird überhaupt da eine Änderung stattfinden können? Aber die Änderung Gottes oftmals, oder die geistliche Welt, die verschiebt Platten, kann man so sagen, ja. So wie Erdbeben, plötzlich geschieht etwas ganz schnell und die ganze Welt ist von einem Moment auf den anderen wieder in einem anderen Zyklus drin. Und Daniel ist hier am Beten und hier heißt es ab Vers 12, als ein Engel dann zu ihm kommt mit der Botschaft, er sagt zu ihm, da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen um deine Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zur Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird, denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Hier heißt es, dass an dem ersten Tag, als Daniel anfing zu beten, ist der Engel Gottes losgeschickt worden. 21 Tage, heißt es, hat er gebraucht, um vom Himmel zu Daniel zu kommen. Nicht, weil der Weg so weit war, sondern es heißt, ihm wurde widerstanden. In der geistigen Welt gab es einen Kampf, um den Engel Gottes aufzuhalten. Es heißt, dass der Fürst des Königreichs Persien hat ihm 21 Tage widerstanden. Das ist nicht ein irdischer Prinz gewesen oder Fürst, sondern es war ein geistlicher gewesen. Und wie ich es euch schon gesagt habe, nach dem babylonischen Reich kam eben auch das persische Reich, das regiert hat. Und natürlich das persische Reich war auch ein ganz übles Reich, ein boshaftes Reich, haben furchtbare, schreckliche Dinge auch gemacht. Denn im Hintergrund gab es eben hinter den Menschen, die oftmals gebraucht worden sind, gab es diese geistlichen Mächte, die gewirkt haben. Könnt ihr euch erinnern, als Jesus in die Gegend von Gadara kam? Er stieg mit seinen Jüngern in das Schiff und fuhr auf die andere Seite. Und als er dort ankam, kamen ihm zwei Besessene entgegen, die nicht einmal gebunden werden konnten mit Ketten. Die waren total nackt, die waren wirklich einfach außer sich. Und wie Jesus dann die Dämonen, die sie überwältigt hatten, gebietet zu gehen, sagte der eine Dämon, schicke uns nicht weg von diesem Gebiet hier, von diesem Land hier. Wir wollen in diesem Gebiet bleiben. Warum? Wie auch Paulus sagte, es gibt Fürstentümer in der Herrschaft, Gewalten, die eben regieren über gewisse Bereiche. Das ist so. Und auch diese Dämonen, die diese Männer eigentlich überwältigt hatten und sie besessen hatten, sagten, wir wollen nicht von diesem Gebiet weg. Warum? Weil sie dieses ganze Gebiet beherrscht haben mit Angst und Schrecken durch diese zwei Männer hier. Sogar so sehr, als dann diese Männer dann frei wurden und das ganze Volk kam und sah, was passiert ist, hat das Volk gesagt, geh weg von hier, wir haben Angst vor dir. Aber Jesus, als er das nächste Mal da durchkommt, das speiste die 4000 und viele Tausende von Menschen kommen zum Glauben an ihn, als der Teufel ausgetrieben war. Es heißt hier, der Fürst des Königreichs Persien hat ihm widerstanden. Und dann am Schluss hier in Vers 20 heißt es dann, nachdem er ihm einiges mitteilt, er sprach, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Diejenigen, die aufgepasst haben in der Schule, in der Geschichtsstunde, die wissen, nach dem persischen Weltreich kam das Griechische unter Alexander dem Großen. Er hat die ganze damalige Welt hatte dann auch erobert. Und hier sehen wir, dass da Engelwesen, geistliche Wesen am Wirken sind, im großen Stil, aber es gibt hier verschiedene Rangordnungen, wie eben Paulus es auch hier sagt im Epheserbrief, wo er eben erwähnt, es gibt Herrschaften, es gibt Gewalten, es gibt Weltbeherrscher der Finsternis und geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil wir sind gerade durch geistliche Mächte, sind wir vom 7. Oktober sind wir in einen ganz neuen Bereich hineingekommen. Und es sind Dämonen losgelassen worden über diese Welt, um Dinge zu tun, die man sich nicht hätte vorstellen können. Seid ihr noch alle da? Schreckliches. Dinge, wo man gesagt hätte, ja, vor wenigen Monaten, wenn man über den Holocaust geredet hat, über die schrecklichen Dinge, die während dem Zweiten Weltkrieg geschehen sind, das wird niemals geschehen. Ich kann mich erinnern, vor wenigen Jahren hat man ja darüber diskutiert in der Schweiz, ob wir unsere Armee abschaffen wollen, weil es braucht ja gar keine Armee mehr. Es wird nie mehr wieder Krieg geben. Wir sind alle zivilisiert. Wir haben darüber abgestimmt, die Armee abzuschaffen oder nicht. Wir haben es nicht gemacht. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir sehen, wo es alles außer Rang und Band einfach kommt. Wir leben in der Endzeit, weil die Schrift redet genau davon, dass das geschehen wird. Nun, es ist schrecklich, was jetzt gerade im Nahen Osten geschieht. Alle Menschen, die dazu zu Schaden kommen, ist nicht gut. Aber in der westlichen Welt, man hört das in den Radios und den Fernsehen, wo man eigentlich nicht einmal nur darüber redet, dass die Palästinenser leiden, was niemand ja will, sondern dass man die Hamas zum Teil auch lobt. Lob und Dank wird es nicht unbedingt hier in der Schweiz, aber es gab einige Transparente übers Wochenende, die die Polizei einsammeln mussten. Aber die Parolen, die da gemacht werden, sind nicht anders, als wie es während der Holocaust auch gewesen ist. Die Parolen, wo es heißt, from river to the sea, Palestine shall be free. Das heißt, die Juden ausradieren, zunichte machen, alle umbringen. Und ich weiß, wir alle sind dafür für Frieden, wir alle wollen ja Frieden. Und das ist schwierig, ich bin jetzt nicht da politisch zu sagen, was dies oder was jenes ist. Als dass wir wissen, am Ende der Zeit wird es dazu kommen, genau zu diesem Szenario, welches wir jetzt haben. Aber ich denke, wir sind noch nicht angekommen da. Aber am Ende der Zeit, nach den 7 Jahren von Trübsalzeit, wie es in der Offenbarung steht, werden wir genau an dem Punkt sein, wo die Welt jetzt ist. Und noch ein bisschen weiter, wo dann die Welt alle gegen Israel ziehen werden, um Israel den Gar auszumachen, um die Juden zu töten und das Land zu vernichten. Die Bibel sagt, Jesus hat es gesagt in dem Matthäus-Evangelium, aber steht auch im Buche Daniel, was am Ende der Zeit geschehen wird mit Israel, da wird Jesus Christus zurückkommen. Da kommt er zurück. Aber mein Lieber, wir dachten vor ein paar Jahren, wie kann überhaupt sowas überhaupt geschehen? Wir dachten vor ein paar Jahren, also ich weiß noch in den 80er Jahren, als ich zum Herrn kam und ich Bücher gelesen habe über die Endzeit und man sprach davon, ja, über das Zeichen des Tieres, ja, das man nicht nehmen soll, 666 oder wie man da nur mit einem Zeichen auf seiner Hand oder auf seiner Stirn kaufen und verkaufen kann. Vor 40 Jahren hat man gedacht, hallo, das ist ja irgendwo Science Fiction, ja. Und heutzutage, ja, ich habe es gerade kurz vorhin gegoogelt, und ich fange hier in Zürich, Dr. Med Thomas Rajmon in Zürich, Chip-Implantation. Sehr geehrte Patient, Sie möchten sich einen Mikrochip einsetzen lassen, dann sind Sie hier genau richtig. Kann man ja jetzt schon machen. In Schweden haben es zu Tausenden schon gemacht. Und den Chip zu nehmen in sich ist ja keine Todsünde. Obwohl die Zeit wird kommen, wo es auch heißen wird in der Endzeit, dass ohne diesen Chip wird es dann heißen, du kannst weder einkaufen noch verkaufen. Also es wird alles darauf hinlaufen, du wirst keine Kreditkarte mehr haben, sondern jeder wird einen Chip eingepflanzt kriegen und unter der Haut oder Stirn oder wo auch immer es ist. Ja, Elon Musk arbeitet sogar mit einem Chip im Gehirn, ja. Es ist erstaunlich. Also vor 40 Jahren haben wir gedacht, das ist ja Science Fiction, das ist irgendwo, das kann ja gar nicht. Wir leben genau in der Zeit, wo das geht. Und wir sehen jetzt gerade, wie das, was in der Endzeit geschehen wird, wie alle Völker gegen Israel gehen werden, wie das auch, wie fast schon an dem Punkt sein könnten heute. Aber es müssen noch einige Dinge geschehen. Und zwar, wir haben noch eine große Aufgabe zu tun, wir als Gemeinde, dass wir das Evangelium proklamieren müssen. In 2. Thessaloniker, wenn du dich interessierst über die Endzeit, hat Paulus darüber geschrieben, in den beiden Thessalonikerbriefen, über die Entrückung, wie wir als Gemeinde entrückt werden mit dem Herrn, bevor die 7 Jahre Trübsalzeit, wo viel Arges über diese Welt kommt, wie es in der Offenbarung steht. Im 2. Thessalonikerbrief spricht er über diese Tage, bevor Jesus zurückkommt. Und es heißt hier ab Vers 1, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Ich bin im 2. Thessaloniker Kapitel 2 und Vers 3 jetzt. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Der Abfall kommen. Wisst ihr, was in der Corona-Zeit passiert ist? Ich kenne viele, zum Teil einige auch unter uns, die nicht mehr unter uns sind, deren Glaube erkaltet worden ist, die abgefallen sind. Ja, vielleicht nicht ganz vom Herrn in dem Sinn, dass sie den Herrn gesagt haben, fahr ab, ich werde dich nicht mehr. Aber abgefallen sind von dem, was in der Schrift steht. Abgefallen sind von dem, wo Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Was ist Gemeinde? Gemeinde heißt Versammlung. Das ist nicht einfach nur eine Versammlung, das erst im Himmel stattfinden wird, sondern hier auf Erden, dass wir zusammenkommen. Die Bibel sagt in Hebräer 10, Vers 24, wir sollen das Zusammenkommen nicht versäumen. Gottes Licht, Gottes Werkzeug, Gottes Plan in der heutigen Zeit ist, dass er die Welt, sein Liebe, sein Licht zeigen möchte durch die Gemeinden, durch das Zusammenkommen. Und wir müssen zusammenhalten. Wir brauchen einander. Nicht um uns einfach abzuschotten von der Welt, sondern um einander zu ermutigen, um die Welt zu erreichen. Ich glaube, viele Gemeinden, die meinen, ja, die Welt ist alles böse. Wir müssen einfach irgendwo uns einbunkern in unsere Versammlungen und wir lassen niemanden mehr rein. Wir halten einfach fest, bis Jesus zurückkommt. Nein, die Gemeinde ist ein Ort, zusammenzukommen, sich zu ermutigen, sich ermahnen zu lassen, sich ein bisschen schütteln zu lassen zwischendurch. Wenn man ein bisschen erkaltet, weil man draußen in der Welt arbeitet und ist, dass man das immer wieder das Licht hinausbringt und weiß, man ist nicht alleine. Seid noch alle da, oder ist die Klimaanlage zu laut, dass ich euch nicht höre? Er sagt ja, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, der Mensch, der sündig offenbart wird. Das ist der sogenannte Antichrist. Ein Mensch, der sich vom Teufel gebrauchen lässt, um am Anfang sich feiern zu lassen als ein Friedemacher, der Frieden schließen wird zwischen den Arabern und den Juden. Er wird Frieden bringen. Während 3,5 Jahre wird er dazu beitragen, dass Frieden geschlossen wird. Es wird eine Zeit des Friedens kommen. Aber in einem Moment wird er sich wenden, heißt es, in der Mitte von diesen 7 Jahren. Und er wird in den Tempel in Jerusalem hineingehen. Ein Tempel, der zuerst gebaut werden muss, weil da gibt es ja keinen. Aber die Juden kennen ihre Schrift. Und die wissen, es wird noch ein Tempel geben müssen, bevor ihr Messias zurückkommen kann. Deswegen haben sie alle Vorbereitungen auch schon getroffen dafür. Sie können innerhalb 24 Stunden bereits schon alles schon vorbereitet haben, damit sie anfangen können, wieder Opfer zu bringen. Den Tempel dann auch dann wieder zu bauen. Der Mensch der Sünde, dieser Antichrist, ein Mensch, der wiederum beeinflusst wird von dem Teufel selbst. Die Welt wird beeinflusst von dämonischen Geistern, die, wo wir sehen, schreckliche Taten tun können. Und es ist ihnen egal. Es heißt, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Wege sein. Ja, wer ist es, der zurückhält, dass der Teufel seinen vollen Lauf nehmen kann für die Endzeit, wo er eigentlich jetzt in den letzten Wochen pusht bereits schon in der Richtung, aber er kann es noch nicht durchführen. Warum? Weil derjenige, der zurückhält, muss aus dem Wege genommen werden. Es ist die Gemeinde. Es ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird auch immer da sein. Gott ist immer überall. Der Heilige Geist wird da sein während der Zeit, der Trübsalzeit, bevor Jesus zurückkommt. Wo in diesen 7 Jahren Menschen auch zum Glauben kommen werden. Wer zurückhält, wer ist das? Das ist die Gemeinde. Und die Gemeinde, die zur Gemeinde gehört, zu Jesus gehört, wir werden entrückt werden, bevor der Zorn Gottes über diese Welt ausgegossen wird. Ich weiß, es gibt einige Leute, die das nicht glauben, die meinen, wir werden da sein, werden in 7 Jahren. Und ich sage denen, wenn du möchtest hier bleiben, bleib. Ich habe kein Problem damit. Aber ich komme mit der ersten Fuhr. Aber es war schon immer so. Auch wie bei Sodom und Gomorra. Gott die Engel schickt und sagt, holt Lot raus, holt die Gerechten zuerst raus, bevor es Zeit kommt für das Gericht Gottes. Und die 7 Jahre werden ein Gericht Gottes sein. Und man kennt es ja meistens, wenn man über die Endzeit mal studiert und liest. Noch schlimmere Dinge, die über diese Welt kommen werden, als was wir jetzt erleben an Erdbeben und all diesen Dingen. Drittel des Meeres, welches verseucht werden wird und vieles, vieles mehr. Gehe jetzt nicht darauf ein. Aber ich möchte euch darauf hinweisen, es heißt, wer zurückhält, muss aus dem Wege zuerst sein. Das sind wir. In anderen Worten, es ist wichtig, dass wir unsere Aufgabe als Gemeinde erfüllen in diesen Tagen, in die wir leben. Die Gemeinde Gottes. Und es wird der Tag kommen. Es wird der Tag kommen, an dem die Welt sich freuen wird, dass die Gemeinde, dass die Gläubigen wegkommen. Weißt du, ob du bereits jetzt schon weißt, eben, wie gesagt, der Chip für den 666, das wird alles schon vorbereitet. Man muss keine Angst haben vor dem Chip. Der Chip alleine ist nicht das Böse. Sondern das heißt, wer den Chip nimmt, muss das Tier oder den Antichristen anbeten. Was heißt das? Muss sich absagen von allem, was an Jesus Christus glaubt. Es wird damit verbunden werden. Das Christ zu sein, heißt ein Terrorist zu sein. Können wir uns kaum vorstellen. Aber das ist bereits schon. Das ist bereits schon in einigen Medien heraus. In der Times Magazin heißt es, wenn wir die Gefahr, in der wir uns heute befinden, verstehen wollen, müssen wir in der Lage sein, die Worte weißer christlicher Nationalismus und Inlandsterrorismus im gleichen Satz zu verwenden. Das stand in der Times Magazin. Christ zu sein wird mehr und mehr etwas sein, wo man als Terrorist oder als nicht integrierbar nehmen kann, weil wir nicht mit dem mitfließen, mit dem ganzen Genderismus. All diesen Dingen. Menschen, wir leben in einer säkularen Welt und Menschen können leben, wie sie wollen. Aber das heißt nicht, dass ich dem auch zustimmen muss. Aber es wird der Tag kommen, wo Pastoren darauf schreiben müssen, unterschreiben müssen, ihr müsst verpflichten, dass ihr auch Homosexuelle verheiraten werdet. Ihr müsst euch verpflichten, dass ihr auch dies und jenes. Es wird der Tag kommen. Etwas verstehe ich auch nicht. Frauen haben das so gekämpft, so viele Jahre lang, dass ihr endlich immer mehr einfach Akzeptanz und Gleichstellung überkommen in der Gesellschaft. Und was passiert? Und Frauen rufen nicht unbedingt aus dagegen, oder? Die ganzen Männer, die jetzt Frauen werden, nehmen euren Platz weg. Im Sport, oder? Ich habe es auch gerade letztens gelesen, dass die Frau des Jahres von der Glamour-Magazin, die Frau des Jahres, oder? Ist ein Transgender. Ein Mann, der jetzt eine Frau ist. Meine Güte, die Welt ist verrückt. Sie wird nur noch verrückter werden. Was ist die Antwort, dass Gott hat für diese Welt und wofür wir bestimmt sind? Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde. Wir müssen mehr denn je zusammen haben. Wir müssen mehr denn je wissen. Es geht nicht nur darum, von 9 bis 5 zu arbeiten, seinen Job zu machen, seine Kinder zu kriegen, für die Kinder zu schauen, zur Schule zu gehen, Fußball zu spielen und all das. Wunderbar, ist nett. Das gehört zum Alltagsleben, jawohl. Aber wir sehen, wie die Welt um uns herum mehr und mehr abdriftet. In Boshaftigkeiten und in Finsternis, die unser Alltagsleben bedrohen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Licht sind und wissen, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. In der Demokratie können wir unseren Anteil dazu beitragen, abzustimmen und etwas zu tun in der Gesellschaft. Aber unser eigentlicher Kampf ist der Kampf des Lichtes gegen die Finsternis. die Endzeit. Wie Paulus beschreibt sie im 1. Timotheus. 1. Timotheus, Kapitel 4, nur ein Teil davon. Er sagt, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geisten und Lehren von Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern. Fast nicht zu glauben, oder? Wo die ganze Sache jetzt steht wieder. Nasrallah, der Leiter der Hezbollah, oder? Der geht ins Fernsehen. Und er sagt, die Juden haben selber ihre Leute abgeschlachtet. Ja. Hallo? Und ich weiß, die Welt, viele in der Welt schreien danach, Ceasefire, also wir sollen aufhören, die sollen aufhören zu kämpfen. Ja, das würde ich auch befürworten aufgrund der Palästinenser. Aber wisst ihr, was die Hamas bereits schon gesagt haben? Sie machen keine Feuerpause. Und sie sagen, die nächste Gelegenheit, die wir kriegen, werden wir Oktober 7 noch einmal wiederholen. Was macht man da? Auch Palästinenser, die eigentlich fliehen wollen, zum Teil lassen sie nicht. Was ist die Antwort darauf? Ich weiß es nicht und ich bin nicht derjenige, der die Entscheidungen treffen muss. Ich weiß, dass Gott liebt die Muslimen, Gott liebt die Juden, Gott liebt die Christen, Gott liebt alle Menschen. Jesus starb für alle. Sein Blut gilt für alle Menschen. Gott liebt die Palästinenser, Gott liebt die Juden, das jüdische Volk. Es gibt Platz für alle und es wird der Tag kommen, so steht es in der Schrift, dass es Frieden geben wird. Aber was jetzt die Antwort ist, ich habe nicht die Antwort darauf. Persönliche Meinung habe ich schon, aber der Rednerpult ist nicht für meine persönliche Meinung gesetzt. Aber Gott liebt alle. Wir wollen, dass niemand zu Schaden kommt. Wir wollen beten, dass möglichst bald Frieden kommen kann. Irreführenden Geisten, Lehren von Dämonen, durch die Heuchelei von Lügenreden, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Wir sind Botschafter Christi Stadt. Und wir müssen diejenigen sein, die wirklich die Gemeinde nehmen als ein Ort, wo wir uns stärken und ermutigen. Weil der Teufel ist da, will unser Leben, will unsere Familien, will unser Zuhause, will unsere Gemeinden, will uns trennen von all dem, wo eigentlich unsere Kraft liegt darin, zusammenzukommen, um Gott zu dienen und anzubeten, miteinander die Welt zu beeinflussen. Ich habe gerade letztens auch wiederum eine Geschichte gelesen von Kenneth Hagin, die er beschreibt von einem Pastor, den er besucht hat in seiner Gemeinde und dort gepredigt hat. Und als er gepredigt hat in der Gemeinde, es war so, als ob seine Worte immer wieder ins Gesicht zurückgeschlagen wurden. Also es war am allerschlimmsten. Die Leute waren liebe Leute und alles. Aber es war so schwierig, dort zu predigen für ihn. Und das verstand er nicht. Als er ein Jahr später zurückkommt, predigt er wieder dort. Und nach der Versammlung kommt die Frau des Pastors zu Kenneth und fragt ihn, ja, hast du irgendwas anders bemerkt heute? Und er sagte, auf jeden Fall. Es war wie Tag und Nacht, das Predigen. Was ist denn passiert? Und sie sagt, ich hole meinen Mann und er soll dir erklären, was da geschehen ist. Und Folgendes sagt er denn dazu. Ich erzähle den Leuten nicht davon, weil sie mich vielleicht für verrückt halten, aber ich werde es ihnen erzählen, sagte er zu Kenneth. Das war die schwierigste Gemeinde, der ich je gepredigt habe. Die Predigtkanzel schien mich zu fesseln. Ich wusste, dass die Leute mich liebten. Sie unterstützten uns gut. Wir hatten eine gute Gemeinschaft mit ihnen in ihren Häusern. Aber diese Kanzel war wie ein Gefängnis. Ich begann zu fasten und darüber zu beten. Am 7. Tag meines Fastens kniete ich auf dem Podium, also auf der Bühne, etwa einen Meter hinter der Kanzel, als ich zufällig direkt über der Kanzel nach oben blickte und die Decke verschwand. Die Unterscheidung der Geister trat in Erscheinung und Gott erlaubte mir, in das Reich der Geister zu sehen. Ich sah oben in den Dachbalken direkt über der Kanzel einen riesigen Dämon sitzen, einen riesigen Geist. Er sah aus wie ein großer Pavian. So wie ein Affe, ja? Er war so groß wie ein Mann. Der Pastor sagte weiter, Ich ertappte mich dabei, wie ich zu ihm sagte, du musst runterkommen. Und er sagte nichts, aber er schien sich zusammenzuziehen, zusammenzuzucken, als ob er nicht gehorchen wollte. Und ich sagte, du kommst herunter im Namen Jesus Christus. Und er ließ sich auf die Kanzel fallen, sprang auf den Boden und ich sagte zu ihm, verschwinde von hier. Und er sagte nichts, sondern sah mich an, als wollte er sagen, ich will nicht. Ich sagte, marschiere einfach von hier raus im Namen Jesus. Er stieg von der Bühne herunter und ich ging direkt hinter ihm. Er lief 4 oder 5 Schritte, dann blieb er stehen und sah mich an, fast flehend. Und ich sagte, nein, geh weiter, aber bewegte sich nicht, bis ich sagte, im Namen Jesus. Diese Story steht in dem Buch von Kenneth Hagin über den Namen Jesus. Der Name Jesus, im Auftrag von Jesus bedeutet das. Auf diese Weise gingen wir den Gang hinunter und hielten alle 4 oder 5 Schritte an. Ich ging vor ihm her und hielt die Vorraumtüren offen. Der Geist hätte natürlich auch durch die Türen einfach so gehen können, das ist ja klar. Er ging die Treppen der Kirche hinunter und ging zur Hälfte in den Garten hinaus. Dann blieb er wieder stehen, drehte sich um und sah mich wieder an. Und ich sagte, du wirst weitergehen müssen. Komm nie wieder in dieses Gebäude. Er stand da, bis ich sagte, im Namen Jesus. Dann rannte er über die Straße und auf der anderen Straßenseite etwa 400 Meter hinunter und ich sah, wie er in einen Nachtclub namens The Green Hut rannte. In der nächsten Nacht brannte sie nieder. Aber eine Geschichte, die uns einfach wie Paulus in dem Epheser Kapitel 6 sagt, wie wichtig es ist, dass wir erkennen, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Ich kann mich erinnern an eine Teenagerin, die mir ein Zeugnis gab. Sie war mit ihrer Schulklasse in Paris unterwegs und sie waren dort und eine Gruppe von ihnen blieb stehen, weil ein Mann dort war und anfing als Wahrsager ihnen zu dienen und zu sprechen. Und diese eine junge Dame, die war nicht gleich dabei, aber sie kam später dazu. In dem Moment, wo sie sich zu der Gruppe gesellte, hörte der Mann auf und sagte, ich kann nicht weiter. Da ist irgendjemand da, der mich stört. Irgendjemand, der gläubig war, ich weiß nicht mehr genau die ganze Geschichte. Aber plötzlich merkte er, dass eine gläubige Person hinzugekommen war und da konnte er nicht mehr wirken mit dem Geist und mit der gewirkt hat, wahrzusagen. Ich sage dir, wo Licht kommt, muss Finsternis gehen. Aber wir müssen erkennen, auch unser Licht einzuschalten. Ich will uns einfach nahe bringen heute Morgen, die Wichtigkeit, dass die Gemeinde hat. Nicht einfach nur über Livestream, Lob und Dank für Livestream, weil manchmal kann man ja nicht zusammenkommen. Manchmal hat man Gründe, man ist unterwegs und man kann nach wie vor ein Teil einer Gemeinde sein. Aber ich weiß von vielen, die abgefallen sind, nicht einfach bei uns, sondern bei anderen, die nicht mehr in eine Kirche gehen oder in eine Gemeinde gehen, zu einer Gemeinschaft gehören. Weißt du, dass du ungefähr 3/4 des Gebotes Jesu nicht einmal erfüllen kannst, wenn du nicht mit anderen zusammenkommst? Ja, aber das sind alles Heuchler. Ja, und du nicht? Wer ist schon vollkommen? Ich sage dir immer wieder, es gibt die vollkommene Gemeinde gibt es nicht. Wo es Menschen gibt, manchmal. Und in dem Moment, wenn du zur Gemeinde kommst, dann ist die Gemeinde schon nicht mehr vollkommen, weil du nicht vollkommen bist. Also was sollen wir? Aber Gott hilft uns. Gott hilft uns, mit den einfachen, mit den schwierigen Menschen auch miteinander unterwegs zu sein. Er wird uns alle aufnehmen in den Himmel. Halleluja. Den einen kommen wir besser aus als mit den anderen. Du musst nicht beste Freunde sein mit jedem. Aber wir müssen miteinander zusammenhängen, weil es heißt, dass die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Wir müssen da sein füreinander. Und Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Meine Gemeinde bauen. Und Jesus weiß, wie er seine Gemeinde baut. Ein paar Stellen hier noch dazu. In Apostelgeschichte und Kapitel 20. Paulus ruft in Vers 12, er ruft die Ältesten der Gemeinde von Ephesus zusammen. Ephesus war eine große Stadt, die drittgrößte Stadt im damaligen Römischen Reich. Und er beruft die verschiedenen Ältesten, also nicht nur von einer Gemeinde, sondern das waren Pastoren von verschiedenen Gemeinden, die da zusammenkamen. Und er gibt ihnen Unterweisung hier. Und ich möchte hier einmal vorspringen zu Vers 28, wo er hier sagt, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Was hat er mit seinem Blut erworben? Die Gemeinde. Was ist die Gemeinde? Es ist nicht nur eine einzelne Person. Natürlich ist sein Blut vergossen worden für dich persönlich. Aber Christentum ist nie ein Einzelgängertum. Hier heißt es, Paulus sagt, Gott oder der Heilige Geist hat Menschen eingesetzt, um sie zu führen, um sie zu hüten, um sie auszubilden. Gott hat die Gemeinde gegeben als Versammlung, nicht, dass man einmal nur in einem Kreis sitzt, sondern er hat auch Leute gesetzt, eingesetzt als Apostel, Propheten, Pastoren und Lehrer und Evangelisten, um die Gemeinde auszurüsten für den Dienst. Aber es gibt heutzutage einen riesen Angriff auf Gemeinde. Das heißt ja, die toxische Gemeinde, die Gemeindeversammlung ist toxisch. Ganze Podcasts gibt es darüber. Und so versammelt sich jeder in sein Grüppli. Ja, wir machen dieses Grüppli die Heime. Und wir haben unser Frühstück und unser Brunch und wir machen es einfach ein bisschen nett für uns und so. Und wir dienen Jesus und so. Die Frage ist nicht, wie willst du Jesus dienen, sondern die Frage ist, wie will Jesus, dass du ihm dienst? Und Jesus hat einen Bauplan. Und hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und er hat einen Plan. Er wirft nicht einfach nur die Legosteine auf den Tisch und sagt, ja, mach da mal etwas draus. Sondern hat einen Plan dazu. Und wenn du schon mal Lego gekriegt hast, oder sei es von einem Piratenschiff oder von irgendeinem Eisenbahn oder einem Flugzeug oder einem Auto, mein Lieber, da brauchst du einen Plan. Wenn du all die Päckchen aufmachst und ausschüttest auf den Boden, du wirst das nie zustande bringen. Du brauchst einen Plan, die Blaupause dafür, wie du das machen kann. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und Paulus hier erwähnt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehen gesetzt hat. Wer hat sie zu Aufsehen gesetzt? Der Heilige Geist. Um die Gemeinde Gottes zu hüten, nicht einfach nur den Einzelnen, natürlich den Einzelnen. Gott, der Herr, ist dein Herr, ist dein Gott für dich ganz persönlich. Halleluja. Aber Gott schaut auf die Familie. Natürlich habe ich eine Beziehung zu meiner Tochter, habe eine Beziehung zu meiner Frau und zu meinen Söhnen, zu meiner Familie. Aber ich habe nicht einfach nur eine Einzelne, sondern wir sind eine Familie. Man ist miteinander unterwegs. Und miteinander, wo alle noch bei uns zu Hause waren, mussten wir abmachen, wie funktioniert unser Zuhause. Wer macht was für Aufgaben? Wer ist für was zuständig? Wie können wir einander zudienen? Wo liegen deine Stärken? Wo liegen deine Talente? Wie können wir miteinander, unsere Familien zusammen sein, am allerbesten koordinieren, um einen positiven Ausdruck in der Welt zu haben, einander zu unterstützen? Genauso ist es für Jesus. Aber wenn man nie zusammenkommt und man nur immer im Livestream zu Hause sitzt, du bist wertlos für Gemeinde bauen. Du sagst aber, ja, aber die Gemeinden, die nutzen immer die Leute aus. Ja, es kommt schon vor, dass Gemeinden Menschen missbraucht haben. Das habe ich über die Jahre natürlich immer wieder erfahren, durch Leute, die manchmal auch zu uns gestoßen sind. Im 1. Petrus Kapitel 5, Petrus spricht das auch an. Und gibt eine Warnung an Pastoren und an Älteste und Leitern von Gemeinden und von Diensten. Er sagt in Vers 1, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester, Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhabe der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch. Hütet. Ein Schaf hütet nicht ein anderes Schaf. Eine Schafherde hat einen Hirten, richtig? Und so beschreibt eben auch die Schrift, auch, wie er Gemeinde baut. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, ja jetzt, ich bezwunge sie heute Morgen, davon nicht stark, sage dir. Nein. Sondern freiwillige Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Ja, ich sehe jetzt gerade, ich sehe, du hast einen wertvollen Goldring in deiner Schublade, in deinem Schlafzimmer. Der Herr sagt dir, bring's mir. Wenn du mich segnest, dann wirst du gesegnet sein. All diese Dinge, die im Namen von Christus gemacht worden sind, heißt nicht, dass es Jesus ist, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Aber ein großer Auftrag, ein Vorbild zu sein. Nicht vollkommen zu sein, aber ein Vorbild. Wenn du erwartest, dass ich vollkommen bin, sage ich, geh woanders hin. Aber ein Vorbild zu sein, versuche ich. Indem, dass ich mein Leben dem Herrn hingebe, mit jeder Woche, jeden Tag, immer mehr und mehr, um beim Wort auch zu bleiben. Aber merkt, was hier heißt in Vers 3, dass ihnen zugewiesen, nicht über das ihnen Zugewiesene herrschen. Gott hat einen Plan, er hat eine Gemeinde, wo du zugehörig bist. Und was heißt das? Das heißt, deswegen haben wir auch Mitgliedschaft bei uns. Ich weiß, es gibt Gemeinden, die keine offizielle Mitgliedschaft haben, das ist ihre Sache. Aber für mich, ich muss wissen, wer dazugehörig ist. Ich muss wissen, weil es steht im Hebräerbrief im Kapitel 13, dass ich vorgeladen werde vor dem Allerhöchsten. Kapitel 13, Vers 17, es heißt, gehorcht euren Führern, schreibt er, fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, das wäre nicht gut für euch. Also ich will heute Morgen mit Seufzen der Führer kommen, kann ich gerade sagen. Rechenschaft ablegen. Ich nehme das ernst. Wir haben hier kein Krüngeli-Verein. Wir haben hier nicht einmal nur wie ein Fußballverein oder ein Fitnessclub oder sonst irgendetwas. Man muss verstehen, es geht hier um Tod und Leben. Man muss verstehen, es geht um Licht und Finsternis. Wir müssen verstehen, obwohl wir in der Schweiz, wir haben es nicht so schlimm wie in China. In China, wo sie ins Gefängnis geworfen werden, wenn sie sich treffen im Namen von Jesus. Und manchmal sie nicht einmal einander sagen konnten, wo der Treffpunkt sein wird. Und jeder Einzelne musste an dem Morgen beten vom Heiligen Geist mitbekommen, wo ist der Treffpunkt heute. Da brauchst du die Geistesgaben. Wie sie dir Geschichte um Geschichte erzählen können. Oder Leute im Nahen Osten, die ihr Leben lassen, nur weil sie Christen sind. Es wird oftmals nicht berichtet in unseren Medien, wenn einfach gesagt, Leute sind umgebracht worden. Aber wird meistens nicht gesagt, warum sie umgebracht worden sind, weil sie Jesusgläubige waren. Rechenschaft abgeben, deswegen ist es wichtig für mich, deswegen haben wir auch Gemeindemitgliedschaft hier, dass man weiß, wo gehöre ich dazu. Das heißt nicht, dass man ewig hier sein muss, weil der Leib Christi ist größer. Wir sind nicht die einzige Gemeinde, es gibt viele gute Gemeinden. Aber ich glaube, weil ich schon 40 Jahre lang Pastor bin, dass ich doch von Gott eingesetzt worden bin, euch zu dienen. Und viele von euch sind schon lange da. Und ich bete zu Gott mit jedem Tag immer wieder von neuem. Hilf mir, Herr, ein guter Pastor zu sein. Hilf mir, dafür, sie so auszurüsten, zuzurüsten, Herr, damit sie deinem Reich am meisten dienen können, Licht sein können in dieser Welt. Und ich weiß, wir können noch weit viel mehr, wir können die Stufen noch mehr hochdrehen. Jeden Einzelnen von uns. Das ist mein Wunsch, das ist mein Glaube, das ist mein Verlangen, dass wir das tun. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Wir steuern auf Zeiten zu, die nicht unbedingt einfacher werden wollen. Wir sind über eine Schwelle jetzt nun gegangen. Ob es da jemals jetzt wieder vollen Frieden geben wird, noch zu unserer Zeit vor der Entrückung im Nahen Osten, das kann ich nicht sagen. Es wird ein bisschen ruhiger werden müssen, auf jeden Fall. Bevor es wieder aufflammt, am Ende der Zeit. Wo stehen wir? Wann wird Jesus zurückkommen? Wann wird die Entrückung geschehen? Ich meine, Jesus sagte, die Generation, die sieht, wie der Feigenbaum anfängt zu blühen, das heißt, wie Israel wieder eine Nation sein wird, Land kriegen wird, das wird die Generation sein, die das alles noch miterlebt. Das war im Jahr 1948. Ich glaube, wir leben wirklich in der Endzeit. Wir sehen all die Zeichen, all das, was wird vorbereitet, was da steht. Deswegen ist es nicht Zeit zu schlafen. während des Tages. Gemeinde als die Wichtigkeit zu sehen, was sie ist. Nicht einmal nur, um abzusitzen hier auf den Stühlen, sondern deine Talente, deine Möglichkeiten, deine Nachbarschaften, deine Familie, wo auch immer es ist. Das ist, wo du eingesetzt bist als Pastor, kann man sagen. Sie im Gebet, in allen Ernsthaftigkeit, im Gebet vor dem Herrn zu bringen, dass das Licht des Evangeliums zu ihnen scheint, dass Gott Menschen über ihren Weg schickt. Weil der Tag wird kommen, wo die Tür zur Arche zugeht und es anfangen wird zu regnen. Und es wird zu spät sein dann. Der Tag wird kommen. So wahr die Prophetien bereits schon erfüllt worden sind und die anderen noch erfüllt werden, es wird geschehen. Die Gemeinde. Ich will meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Es gibt verschiedene bildhafte Beschreibungen, was die Gemeinde ist. Sie wird als Herde beschrieben, die geführt werden soll, geleitet, nicht getrieben. Sie soll keine Peitsche in der Hand haben, sondern führen und leiten, wo grüne Auen sind. Aber die Gemeinde ist auch ein Leib, heißt es. Paulus benutzt diese Beschreibung, dass man ein Leib ist. Jeder hat seine Aufgabe. Kleine Finger hat eine andere Aufgabe als der Daumen. Mit dem Daumen kann ich da nicht ins Ohr rein, aber mit dem kleinen Finger kann ich da ein bisschen. Ja. Die Gemeinde wird auch als Braut beschrieben, Braut Christi, dass wir uns reinhalten für ihn und mit Leidenschaft ihm dienen. Wer will eine Braut haben, die überhaupt nicht interessiert ist in einem? Nur so nebenbei. Sondern verliebt ist mit ihm. Die Gemeinde wird beschrieben als ein Tempel, als ein Ort, wo man den Herrn heilig hält, wo man ihn lobpreist, wo man ihm dient, wo man zusammenkommt als lebendige Steine und er der Welt offenbar wird. Als ein Weltwunder Gottes, Halleluja. Die Gemeinden als ein Ort, wo man Gott begegnet. Sie wird auch als Ackerfeld beschrieben, wo man dem Herrn mit seinem Wort Frucht bringt in seinem eigenen Leben. Dass wir ein Ackerfeld sind und immer wieder neue Zeugnisse zu erzählen sind, Frucht hervorbringen, die Welt erkennen, es gibt wahrhaftig einen Gott. Mein Lieber, die Zufälle sind zu viele, als dass das Zufälle sein können. Die Gemeinde wird aber auch als Familie beschrieben, wo man dem Herrn und seinen Geschwistern dient, zusammenkommt. Und zum Abschluss hier diesen Vers aus Hebräer 10, den ich kurz vorhin einmal erwähnt habe. Hebräer Kapitel 10, lesen wir ab Vers 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben. Man kann nicht auf jemanden Acht geben, der nirgendwo dazugehörig ist. Damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, auch schon damals, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und wir sehen, wie der Tag herannaht. Herannaht heute. Wow. Es braucht uns. Es braucht Gemeinde. Es braucht Zusammenkommen. Möge Gott uns helfen, dass wir noch vermehrt unsere Talenten, unsere Fähigkeiten, unsere geistlichen Berufungen einsetzen können. Nicht nur innerhalb hier am Sonntagmorgen, weil nicht nur der Sonntagmorgen ist Gemeinde, sondern unser Alltagsleben, miteinander unterwegs sein, sei man in einer Hausgruppe, in einer Gemeinschaftsgruppe, in einer Jüngerschaftsgruppe, sei man irgendwo unterwegs oder in einer Arbeitsstelle. Vielleicht gehst du jeden Tag zur Arbeit. In dem Moment, wenn du durch die Tür kommst, dann kommt auf dich einfach so wie eine Depression und du fühlst dich einfach, mein Lieber, vielleicht hockt bei dir auch irgendwo oben in den Balken, dort im Geschäft, irgendwo ein Dämon, der die ganze Atmosphäre beherrschen will. Mit Depression, mit Angst, mit Schrecken. Vielleicht bei dir zu Hause. Erlaube es nicht. Geh durch deine Wohnung hindurch. Nimm Zeit zu beten, zu fasten, wenn du merkst, da ist irgendwas. Jedes Mal, wenn ich dazu komme, da kommt so einfach so eine Angst über mir oder eine Depression oder was auch immer es ist. Dass wir Autorität nehmen, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Die Gewalten, die Mächte. Aber Lob und Dank, nur damit du es weißt, es gibt doppelt so viele Engel, wie es Dämonen gibt. Amen. Und die sind ausgesandt, das zu tun, was du mit deinen Worten sprichst, wie wir es vor ein paar Wochen euch gesagt haben. Deswegen spricht das Wort und lasst eure Engel an die Arbeit gehen und im geistlichen Bereich wirken, damit die Welt erkennt, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Lass uns aufstehen miteinander. Die Bibel sagt, wie man zur Gemeinde kommt, dass es nicht einfach ein Gebäude oder eine Versammlung nur besuchen, sondern zur Gemeinde heißt es, wer Jesus Christus bekennt. Wie Jesus dem Petrus sagt, ich will meine Gemeinde bauen auf diesen Felsen. Jesus als Herrn und Heiland zu bekennen. Häupte geneigt, Augen geschlossen, einen kurzen Moment hier, bevor wir dienen werden. Vielleicht bist du es dir nicht sicher, du hier oder auch im Livestream, dass wenn du in diesem Moment sterben würdest, wärst du beim Herrn. Du kannst wissen, dass du zu seiner Gemeinde gehörst, welches auch im Himmel versammelt sein wird, indem dass du ihn einlädst, der Herr deines Lebens zu werden. Eine eigene Entscheidung für ihn zu treffen. Oder vielleicht bist du hier und du hast dich schon mal für Jesus entschieden, aber irgendwas hat dich aus der Bahn geworfen. Menschen, die dich enttäuscht haben. Oder einfach vielleicht, weil du einfach Stück für Stück langsam einfach dich mehr und mehr der Welt angepasst hast und irgendwo Gott keinen großen Anteil mehr in deinem Leben gespielt hat. Ich sage dir, heute ist die Zeit, ganze Sache zu machen für den Herrn. Ich will deinen Weg nicht mehr zickzack laufen lassen, sondern dass du einen Weg hast, ohne Stolpersteine, geradeaus. So möchte ich dich einladen, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Sprich es aus deinem Herzen heraus, mit deinem vollen Leidenschaft und Hingabe an ihm. Und der Herr wird ganz frisch, ganz neu in dein Leben kommen oder das erste Mal, denn die Bibel sagt, du musst von Neuem geboren werden, von oben geboren werden. Es genügt nicht einmal nur, einen Gottesdienst zu besuchen, sondern dass der Herr dein Herz in deinem Herzen Wohnung nimmt. Lass uns gemeinsam sagen, lieber Gott im Himmel, ich glaube an den Herrn Jesus, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, um mir neues Leben zu geben. Herr, vergib mir alle meine Schuld. Führ und leite mich auf deinem Weg. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist und Kraft, um ein Zeuge für dich zu sein. Und ich bekenne heute Morgen, dass du mein Herr bist. Ich bin dein Kind und ich folge dir nach. Als Teil der Gemeinde Jesu Christi. Für alle Zeiten. Amen.